Was für ein schwieriger Bibeltext, findet ihr nicht? Das hat mich zu der Überlegung gebracht, wie das ist, wenn ich das erfahren habe. Und vielleicht habt ihr euch das auch schon mal oder ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr gehört habt von einem Fest, das stattgefunden hat oder noch stattfinden wird. Vielleicht unterhalten sich Leute darüber. Ein Fest, von dem ihr vorher gar nichts wusstet. Und dann merkt ihr, ihr seid nicht eingeladen. Andere hatten Spaß, hatten Gemeinschaft, haben was Gutes gegessen und Musik gehört. Und ihr standet nicht mal auf der Liste. Das ist ein echt doofes Gefühl. Das trifft unvermittelt ins Herz und kann sehr verletzend sein. Denn Ausschluss tut weh, denn in dem Moment merkt man, andere sind drin und ich bin draußen. Bin ich nicht wichtig genug, dass man mich einlädt? Habe ich mich vielleicht irgendwo falsch verhalten? Habe ich vielleicht jemanden verletzt? Waren wir nicht eigentlich Freunde? Und für die andere Seite, für den Gastgeber, ist das häufig genauso unangenehm. Meistens spielt man das Ganze dann herunter. Ja, nicht genug Platz oder es waren vielleicht auch finanzielle Gründe, warum man im Freundeskreis eine Linie ziehen musste. Die kann ich einladen, die sind drin und die anderen sind draußen. Soll sich ja auch keiner langfristig verletzt fühlen, nicht wahr? Vielleicht macht man ja irgendwann ein größeres Fest und dann kann man noch mehr Leute einladen. Du kommst hier nicht rein, hat Ruth ausgewählt. Ich hatte ihr verschiedene Titel zur Auswahl gegeben. Du kommst hier nicht rein. Dieser Satz ist ja auch schon mal verwurstet worden von einem Comedian. Und da stellt man sich diesen Satz aus dem Mund eines kräftigen Türstehers vor, der vielleicht vor einem Club steht, in den man gerne hinein möchte. Und der nach einer Gesichtskontrolle sein Urteil fällt, der uns klar macht, es gibt eine Grenze. Es gibt zwei Arten von Personen. Die einen kommen rein, die anderen passen nicht in diese Gemeinschaft, weil sie irgendwie problematisch sind oder irgendwas Komisches an sich haben. Sie bleiben also draußen und sollten es nach Meinung einiger vielleicht auch immer bleiben. Auch im heutigen Predigttext bleiben einige draußen. Ausgegrenzt, beschämt in der Dunkelheit, während die anderen fröhlich feiern. Dabei ist es doch eine Hochzeit und auf einer Hochzeit soll man doch eigentlich fröhlich sein, oder? Musik, gutes Essen, Gemeinschaft. Das Brautpaar und die Gäste sowieso, die miteinander feiern. Aber auch für die Menschen des Dorfes ist, zumindest wenn man an den frühen Orient denkt, wo diese Geschichte erzählt wurde, für die Menschen des Dorfes ist eine Hochzeit eine ganz tolle Sache. Denn da gibt es auch was zu verdienen. Manche kommen nämlich schlichtweg zum Arbeiten. Das war damals nicht anders, als es heute ist. Hochzeitsfeiern sind auch irgendwie ein Business. Also eine gute Gelegenheit, ein bisschen Geld zu verdienen. Und wir stellen uns ein paar Mädchen vor, vielleicht 13 oder 14 Jahre, die dafür angestellt sind, eine Prozession zu machen. Denn ich habe nachgelesen, das war durchaus üblich im Orient, heute auch noch. Ein traditionelles Element ist eine Lichterprozession, besonders romantisch. Im Dunkeln, wenn dann der Bräutigam oder das Brautpaar gemeinsam kommt, wird mit Lichtern, Musik und mit Gesang die Person von ihrem Elternhaus abgeholt und zur Feierlocation begleitet. So eine Lichterprozession zu veranstalten, war also oft Job von jungen Mädchen bei einer Hochzeit. Bei Trauerfeiern engagierte man ältere Beweinerinnen und bei Hochzeiten junge Frauen. Aber bei dieser Hochzeit, von der Jesus erzählt, ist es anders, besonders. Denn der Bräutigam verspätet sich. Er taucht nicht auf. Es ist ganz schön unangenehm. Warum er sich verspätet, wird nicht berichtet. Wir wissen nur, in welch missliche Lage das einige von den Mädchen bringt. Das Öl ihrer Lampen reicht nicht für all die Stunden. Die Flammen werden in der Nacht immer kleiner und kleiner und gehen schließlich ganz aus. Kein Licht, kein Job. So ist das nun mal. Was also machen? Die Kolleginnen anschnorren? Schlechte Idee. Die geben nichts ab. Die schicken ihre Kolleginnen zum Händler und sagen, kauft euch selber Öl. Also ab in die Stadt, zum Händler, Öl kaufen. Die Mädchen, die in Vorleistung gehen konnten, etwa weil sie Erfahrung hatten, vielleicht weil sie genug Geld hatten, vielleicht weil sie reiche Eltern hatten oder einfach nur Glück, die haben es gut. Die anderen haben Pech. Als der Bräutigam kommt, stehen sie nämlich nicht bei Fuß. Es sind nur 5 der erwarteten 10 Brautjungfern da, die haben es gut. Die anderen haben Pech, sie dürfen nicht hinein. Keine Gemeinschaft, kein Spaß, keine Musik, kein gutes Essen. Als die 5 vom Händler kommen, stehen sie ganz schön dumm da. Sie stehen vor der Tür und dürfen nicht hinein. Man ignoriert sie einfach. Kein Hineinkommen mehr möglich. Kein Licht, kein Job, keine Feier, keine Bezahlung. Das ist bitter. Ich habe euch auch heute ein Bild mitgebracht. Vielleicht habt ihr schon darauf gewartet. Oh, klein, sehr klein. Geht das ein bisschen größer? Nee? Bitte? Es ist so breit, ja. Ich werde es euch beschreiben. Es ist von Anita Reh. Es ist ein Wandfries von einer wenig bekannten Hamburger Künstlerin. Sie war eine deutsche Malerin der Avantgarde in der Zeit der Weimarer Republik. Ich hätte mal gesagt, ihr dürft gerne weiter nach vorne kommen, wenn ihr es euch genau angucken wollt. Oder braucht ihr einen QR-Code? Das ist nämlich auch im Internet zu finden. Geht schon? Ja? Okay, gut. Dieser Wandfries war eine Auftragsarbeit für eine Hamburger Schule, für eine Wand. Alles keine höheren Töchter, die dort in die Uferstraße, in die Berufsschule gingen. Eher Arbeiterkinder, Mädchen aus schlechten Verhältnissen, Schulschwänzerinnen. In den Familien war das Geld oft knapp. Und die Vorbereitung auf Heim und Herd erschien eigentlich ausreichend. Und trotzdem konnten viele der Mädchen nicht in die Schule gehen. Sie schwänzten teilweise monatelang den Unterricht, teilweise weil sie zu Hause kranke Verwandte hatten, die sie pflegen mussten. Dann vielleicht schlecht bezahlten Jobs nachgehen mussten, sich prostituieren, um die Familie über Wasser zu halten. Ein echter Teufelskreislauf. Anita Reh stellt hier die 10 Jungfrauen dar, rechts die Klugen und links die Dummen. Die Klugen sind aufrecht und schön, sie lächeln, das könnt ihr leider nicht sehen, aber ihr könnt vielleicht diese aufrechte Haltung erkennen und die langen Röcke, die ihnen so eine ganz besondere Würde geben. Sie recken ihre schön geformten Brüste nach oben und schützen mit der Hand ihre Lampen. Auf der anderen Seite, auch das könnt ihr vielleicht sehen, die gebeugten, dummen Jungfrauen. Sie halten teilweise ihre Hände vors Gesicht, sie versuchen sich irgendwie zu schützen. Ihre Röcke sind kurz, ihre Knie, ihre Beine, ihre Füße sind sichtbar. Und zu allem Überfluss, sag ich mal, hat Anita Reh hier auch noch 2 Schafe eingebracht. Auch das könnt ihr sehen. Auf der linken Seite ein schwarzes Schaf und auf der rechten Seite ein weißes Schaf. Das ist ein Anklang an noch ein anderes Gleichnis. Die Wiederkunft Christi, wenn er wiederkommt und die ihm zugeteilten Menschen in Schafe und Böcke einteilt. Wer in diesem Fries aber fehlt, das ist der Bräutigam. Stattdessen sehen wir in der Mitte eine Tür, eine lange, schmale Tür. Und sie ist einen Spalt weit offen. Da fällt ein Licht heraus und wir ahnen, da drin wird gefeiert. Musik, gutes Essen, Gemeinschaft und alle möchten gern hinein. Ich frage mich, wie dieser Wandfries auf die Mädchen gewirkt haben mag, auf die Schulschwänzerinnen, auf die Arbeiterkinder. Immer schön aufpassen, nichts verkehrt machen, alle Sachen in Ordnung halten, brav zur Schule gehen, sonst bleibt die Tür zu und ihr bleibt beschämt in der Dunkelheit draußen. Auch Anita Reh, die Künstlerin dieses Wandfrieses, wollte gern rein und blieb doch draußen. Ihr Vater war der Kaufmann Israel Reh. Und wir hören schon am Namen, dass die Familie draußen war. Israel Reh ließ seine Tochter extra evangelisch-lutherisch taufen, damit sie hineinkommt, damit sie drin ist in der Gesellschaft, in der guten Weimarer Gesellschaft. Aber gegen Ende der 20er Jahre erfuhr Anita Reh aufgrund ihrer jüdischen Herkunft vermehrt antijüdische Hetze. Schon 1932 verweigerte ihr eine evangelische Kirche die Abnahme eines Werkes. Auch für diese Kirche hatte sie ein großes Wandwerk gestaltet, ein Altartriptychon. Und unter irgendwelchen Vorwänden sagte man kauft ihr das Werk nicht ab. Sie blieb also auf ihrer Arbeit sitzen. Kein Job, keine Bezahlung, kein Geld. Das ist bitter. Die Ausgrenzung jüdischer Menschen nahm nach der Machtübernahme Hitlers natürlich immer mehr zu. 1933 wurde Anita Reh als artfremdes Mitglied aus der Künstlergemeinschaft ausgeschlossen. Ihre Kunst wurde als entartet bezeichnet, obwohl sie doch evangelisch war. Der Wandfries, den wir hier heute sehen, wurde zerstört, wurde also abgetragen. Und deshalb gibt es leider nur diese Schwarz-Weiß-Aufnahme. Welchen Sinn hat es, ohne Familie und ohne die einst geliebte Kunst und ohne irgendwelche Menschen in so einer unbeschreiblichen, dem Wahnsinn verfallenen Welt weiter einsam zu vegetieren, schrieb Anita Reh in diesem Jahr an einen Freund. 1933. Ausschluss tut weh. Und nicht nur das. Im Dezember dieses Jahres 1933 beging Anita Reh einsam und depressiv Suizid. Ihr kennt vielleicht die Anekdote. Ein Kind wird im Kindergottesdienst gefragt, was ist klein, braun, hat einen buschigen Schwanz und hüpft von Ast zu Ast. Das Kind überlegt ein bisschen und sagt dann, eigentlich würde ich sagen Eichhörnchen, aber so wie ich den Laden hier kenne, ist es bestimmt das liebe Jesulein. Wir lachen, aber vielen Lesern und Hörern dieser Geschichte von den klugen und dummen Jungfrauen ging es genauso. Oft setzen wir diesen Bräutigam mit Jesus gleich. Klar, er ist ein Mann, er kommt wieder irgendwann zu einem Zeitpunkt, den wir nicht kennen. Das muss doch Jesus sein. Jesus, der in seiner Herrlichkeit beim Weltgericht kommt und dann wird er richten, die Bösen und die Guten, die Schwarzen und die Weißen. Und dann beginnt ein großes Fest für einige und für die anderen. Deshalb hat dieses Gleichnis viele Menschen immer wieder irritiert oder ihnen sogar Angst gemacht. Was ist das für ein Christus, der da wiederkommt, der über die Menschen richtet? Und noch mehr, komme ich rein oder bleibe ich draußen? Bin ich gut genug, um mitfeiern zu dürfen? Was ist, wenn ich unachtsam bin, wenn mir was Dummes passiert? Was ist, wenn ich es nicht schaffe, kein Öl mehr habe? Was ist, wenn meine Lampe ausgeht? Was auch immer das bedeutet. Ist Jesus einer der jungen Mädchen, die Tür vor der Nase zuschlägt, obwohl sie doch durch seine Verspätung in eine missliche Lage gekommen sind? Ist er einer, der Menschen ignoriert und beschämt draußen in der Dunkelheit lässt? Ist er einer, der selbst fröhlich feiert, während ein paar junge Frauen vor seiner Tür der Nacht und vielleicht Übergriffen ausgesetzt sind? Ist er einer, der die Geizigen belohnt und die, die nichts haben, bestraft? Oder ist und bleibt Jesus der, von dem die Evangelien als Retter, als Erlöser berichten, als Heiland? Einer, der die ungerechten Verhältnisse gerade rückt, der die in der Dunkelheit sieht. Einer, der ein klein wenig Brot und Fisch nimmt und sie mit den Menschen um sich herum teilt. Einer, der den Verzweifelten Mut macht, der sagt, klopft an und es wird euch aufgetan. Einer, der seine verlorenen Söhne und Töchter in die Arme nimmt, auch wenn sie noch so lange draußen herumgeirrt sind. Ihr Lieben, mir fällt es sehr schwer, darauf eine Antwort zu finden. Ich weiß es nicht. Und auch in unserem Wandfries habe ich keine Antwort gefunden. Anita Reh drückt sich ganz schön darum herum. Sie malt keinen Jesus, sie malt keinen Bräutigam, sie malt auch keinen Christus als Richter. Sie lässt den Bräutigam ganz weg. Sie malt nur eine Tür, die einen Spalt weit auf ist und einen Lichtschein herausfallen lässt. Und ich finde, eine Tür, die so einen Spalt weit auf ist, eine halboffene Tür, es ist eine Einladung an uns, sich mal innerlich davor zu stellen und hineinzublinzeln, wie ein Kind in eine Stube, die es noch nicht betreten darf. Wer wartet da wohl hinter dieser Tür? Wer steht im Licht? Was siehst du, wenn du hineinschaust? Wer wartet auf dich? Als dumm werden die Mädchen links bezeichnet. Dumm, eine neue Übersetzung aus der Basisbibel. In einer noch neueren Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache steht naiv. Luther sagt töricht. Das Wort benutzt heute keiner mehr. Vielleicht waren sie dumm und haben einfach nicht auf ihre Vorräte geachtet. Vielleicht sind sie wirklich selbst schuld an ihrer Misere. Im Griechischen steht da das Wort moros. Und das bezeichnet einen Grad an moralischer und spiritueller Stumpfheit, die in Bayern vielleicht mit dem Wort damisch oder deppert ausgedrückt würde. So will keiner sein. Niemand, der es sich irgendwie aussuchen will, will damisch oder deppert sein. Wirklich niemand? Das Wort kommt in der Bibel nicht so oft vor. Moros. Der Apostel Paulus benutzt das Wort noch einmal, Moros, in einem anderen Zusammenhang. Er schreibt, was der Welt als Moros erscheint, das hat Gott ausgewählt. Er hat gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er außer Kraft, was vor der Welt etwas zählt. Mit Moros, dumm, meint Paulus die Botschaft vom Kreuz, die nach weltlichen Maßstäben so dumm und stumpf erscheint. Da gibt sich jemand hin in den dreckigen Tod am Kreuz aus Liebe zu seinen Menschen. Das ist Gottes rettendes Instrument für alle Menschen, die wir immer wieder Fehler machen, denen es im Leben immer mal wieder an Licht fehlt. Jesus Christus ist die Liebe in Person. Jesus, meint Paulus, ist eine ganz, ganz dumme Idee Gottes. Saudumm. Aber das Allerbeste, was uns Menschen passieren kann. Das ist die befreiende Botschaft von der Errettung für alle Klugen und alle Dummen. Und wir und uns, die wir immer mal dazwischen stehen. Es wurde vorhin schon erwähnt, heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias, der letzte Sonntag im Weihnachtsfestkreis. Das ist kaum zu glauben, nicht wahr? Also es ist immer noch irgendwie Weihnachtszeit im Kirchenjahr gesehen. Aber nächste Woche ist schon Vorpassion. Letzte Gelegenheit also nochmal zurückzuschauen. Auf das kleine Licht, auf den Lichtstrahl in der Dunkelheit, als der Jesus in diese Welt gekommen ist. Und gleichzeitig schon diesen starken Lichtstrahl zu sehen, der den Weg nach Ostern weist, mit dem die Todesnacht überwunden wird, auf die Erlösung, die Jesus Christus am Kreuz für uns gewonnen hat. Auf das Licht, auf die Liebe, in die wir immer weiter hineinreifen dürfen. Und deshalb gibt Jesus am Ende der Geschichte seinen Jüngern noch einen guten Rat, den wir auf keinen Fall überhören dürfen. Seid wachsam, steht da. Seid wachsam, das ist eine Aufforderung. Und die lässt Anita Reh wie einen Lichtschein aus der geöffneten Tür auf den Weg fallen. Seid wachsam. Das ruft uns diese Geschichte auch heute Morgen zu. Wo werden in unserem Alltag Menschen ausgegrenzt? Wo tragen wir eventuell selbst dazu bei? Wo sind wir unbarmherzig gegen andere und geben nicht ab? Wo haben wir die Solidarität aus den Augen verloren für die, die uns eigentlich anvertraut sind? Wo lassen wir selbst Menschen draußen stehen, denen Jesus sein Herz, seine Tür und seine Arme geöffnet hat? Ich wünsche euch, dass ihr diesen Ruf mitnehmt. Seid wachsam für einen wachsamen, barmherzigen Weg in der kommenden Woche. Amen.